Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Hallo Pat.
Hallo Kai.
Pat, wir haben so viele tolle Point-and-Click-Adventures in der Vergangenheit besprochen und ich dachte mir, wenn Pat sich hier so ein Werbespiel aussucht, das ein Point-and-Click-Adventure ist, dann kann das nicht in die Hose gehen. Aber Pat, was hast du hier verbrochen?
Nun, ich möchte mich zuallererst bei dir und bei unseren Zuhörern entschuldigen. Das heutige Spiel ist was ganz, ganz Besonderes.
Es ist ganz, ganz besonders. Also ich muss das Spiel aus zweierlei Perspektiven betrachten. Und ich betrachte es erstmal aus der heutigen Sicht und ich glaube, das könnte ein bisschen sarkastisch werden. Und dann versuche ich später das Ganze mal aus der Sicht zu sehen, wie man es vielleicht damals wahrgenommen hat. Und ja, also Pat, über was sprechen wir heute? Du darfst uns gerne jetzt erzählen, welches Meisterwerk der Point-and-Click-Adventures wir heute besprechen.
Ja, heute haben wir die Nummer 1 aller Point-and-Click-Adventures. Und zwar sprechen wir über Sunny Shine on the Funny Side of Life.
So wie du es ausgesprochen hast, ich glaube, das ist das Beste an dieser Folge heute. Wir können jetzt das Ganze hier beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, nein, das ist ein Point-and-Click-Werbespiel von 1990. Das für fast alle Systeme erschienen ist, also Amiga, Atari ST, DOS und sogar noch für den C64. Und es stammt von Rainbow Arts und dabei wurde es von unser aller Boris Schneider geschrieben.
Ja, also du hast schon Werbespiel gesagt. Ich meine, wir haben das Spiel im Vorfeld eigentlich nie mehr so genannt, wie du es jetzt wunderschön ausgedrückt hast, sondern wir haben es nur noch ganz abfällig mit das Rauchergame bezeichnet. Denn genau. Es ist ein Werbespiel rund um eine Zigarettenmarke, die mir im Vorfeld, weil ich auch nie geraucht habe, quasi überhaupt nichts gesagt hat, nämlich L&M. Weiß nicht, also rein vom Coverbild habe ich es mir danach mal angesehen, hat mir das was gesagt, aber ansonsten ist das mir eigentlich eine eher unbekannte Marke gewesen.
Also ich kenne mich mit Zigaretten auch nicht so wirklich aus. So wie ich das verstanden habe, ist L&M ein Teil von Philip Morris, aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
Ja, ich bin da auch überhaupt nicht in der Materie drin. Umso befremdlicher wirkte eben dieses Spiel auch die ganze Zeit während dem Spielen, weil man, ich sag's mal so, man ist nicht die sympathischste Protagonist unter der Sonne.
Sunny Shine ist wirklich ein unsympathischer Protagonist, der noch dazu ja ganz oft die vierte Wand durchbricht und mit dem Spieler selbst redet. Und für mich persönlich beim ganzen geschriebenen Text, und ich möchte hier jetzt nicht Boris Schneider dissen oder irgendwie, aber ich fand's nicht besonders gut geschrieben. Vor allem nicht, da die einzelnen Charaktere dann ständig mit ziemlich komischen Anglizismen um sich werfen. Das Spiel spielt schon in einer fiktiven Form von Los Angeles und Hollywood, aber wieder ständig mit alright.
Ja, es ist sehr klischeebehaftet. Also ich finde es teilweise auch sehr unangenehm. Also ich kann das Ganze nur verbuchen unter, er war jung und brauchte das Geld. Denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist keines der kostenlosen Werbespiele gewesen, sondern das hat offenbar auch noch eine ganze Stange Geld gekostet.
Ja, 60 Mark, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also sehr, sehr seltsam für ein Werbespiel, auch noch Geld verlangen. Und ich meine, gerade die Tabakindustrie, die hat ja sehr gerne für ihre Werbespiele noch Geld verlangt, wie zum Beispiel bei Blue Coat, da konnte man den zweiten Teil, musste man Geld dafür zahlen und sehr prominent die goldene Mähne des Samson, was gar nicht so ein schlechtes Spiel geworden ist, aber ja, auch da musste man für die Werbung Geld zahlen.
Ja, ich erinnere mich an ein Sparkassenwerbespiel, das glaube ich auch Geld gekostet hat. Aber okay. Bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher. Ich müsste mal gucken, wie das nochmal hieß. Aber ich habe es auch irgendwo auf meinem NAS rumschlummern. Aber vielleicht an einer anderen Stelle machen. Weil das ist nämlich auch ein Point-and-Click-Adventure, das eben so in diese Sparkassen-Ecke geht. Ich sag mal so, bis zu einem gewissen Punkt hätte dieses Spiel hier eigentlich auch ein Werbespiel für irgendeine Versicherungsgesellschaft sein können. Denn ja. Ich sag mal, recht zu Beginn wird der Wagen oder einer der Wagen seiner Kunden, beziehungsweise dieser luftgesaugte, handverchromte, supergeräume Cashnilac 1957 aus dem Privatbesitz eines seiner Kunden einfach platt gemacht von einer Dampfwalze. Wir wissen, Dampfwalzen sind unfassbar schnelle Gefährte, die natürlich gerne mal ein Fahrzeug am Straßenrand übersehen können und natürlich auch, sobald sie das platt gemacht haben, wie eine Flunder einfach weiterfahren. Also wie gesagt, das hätte auch ab dem Zeitpunkt noch ein Versicherungsgame sein können.
Genau. Mit dem Unterschied natürlich, dass dieser Cashnilac für eine Werbeanzeige für eben jene L&M-Zigaretten gebraucht worden wäre. Und Sunny muss jetzt ganz schnell Ersatz herkriegen. Und er hört dann auch davon, dass in Los Angeles ein zweites von diesen Autos, von diesen seltenen Autos existiert. Und das will er jetzt haben. Und das ist dann auch das Ziel des Spiels.
Das ist das Ziel des Spiels, beziehungsweise das Ziel des Spiels ist eben dann Geld zu sammeln. Aber ich musste mich zum ersten Mal eben auch bei diesen Texten am Anfang am Kopf kratzen. Also ich war irgendwann wund am Kopf. Also, ach du gütiger Kassenknacker, dieser Wagen war einmalig. Und dann kurz darauf, hey, bleib cool, in der Gegend habe ich schon mal so einen gesehen. Also mal abgesehen davon, dass in der genau derselben Gegend L.A. noch so ein Wagen rumfährt, wie viele von diesen Wagen gibt es dann weltweit? Also so einmalig kann der ja nicht gewesen sein.
Genau. Ja, aber wir wissen natürlich am Anfang noch nicht, wie viel Geld wir tatsächlich dann brauchen werden. Das wird nie so klar gesagt. Man erfährt so ganz durch die Blume, dass jemand anderen einen hat und dass er den vielleicht versteigern möchte. Aber wie viel man wirklich braucht, das lässt einem das Spiel im Unklaren.
Es gibt relativ zu Beginn die Big Bubble Show. Natürlich in so eine Show, da kann man einfach reingehen und da wird man direkt als Kandidat angenommen. So ist das vermutlich auch in der Realität jederzeit. Da muss man keine aufwendige Bewerbungsphasen durchschreiten. Also, Pat, weißt du, ob die Fragen, die da gestellt wurden, zu einer Art Kopierschutzsystem gehörten? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die damals so einfach beantworten konnte.
Also ich hatte das Spiel in einer, glaube ich, Originalversion. Ich habe keine Verpackung, nur Disketten und die sind nicht mit meiner Krakelschrift angeschrieben. Also ich denke, das sind Originaldisketten und da war sonst nicht viel dabei. Also ich glaube nicht, dass es ein Kopierschutz ist. Ich denke auch, die Fragen, wenn man alt genug damals war, ich glaube, die Fragen sind recht einfach eigentlich.
Aus welcher Zeit stammt das früheste menschliche Fossil gefunden in der Nähe von Los Angeles? Ich glaube, das ist eine Frage, die hierzulande zumindest, egal in welchem Alter man sich befand, nicht unbedingt beantworten konnte, außer irgendwie das Brockhaus rauszuholen, denn Wikipedia oder googeln habe ich natürlich jetzt gemacht, da war das natürlich sehr schnell zu beantworten. Aber damals, ich weiß nicht, ob man auch Dolly Parton unbedingt kennen musste. Und also man konnte es sich mit Sicherheit irgendwie erschließen, indem man einfach geraten hat und, keine Ahnung, es immer wieder neu gestartet hat. Aber ich sag mal, diese 10.000 zu Beginn, die kann man ja ganz gut gebrauchen. Also ich sag mal, es gibt ja nichts Aufregenderes. Also kurze Zeit später trifft man ja noch die Lisa, dessen Dessous man auch in der eigenen Wohnung gefunden hat. Die Wohnung übrigens ist eine ziemlich unaufgeräumte Dreckbude offenbar. Also zumindest sein Schlafzimmer sieht nicht sehr einladend aus. Aber er kann sich ja auch nicht mal mehr an den Namen der Dame Lisa erinnern. Oh, ja. Ja, aber cool fand ich, dass sie ganz zufällig natürlich ein aufblasbares Krokodil dabei hatte, das man ihr gleich für $10 abgekauft hat. Also ich weiß nicht, Pat, was sind denn das für merkwürdige Zusammenhänge hier? So, hey, ich habe dein Dessous bei mir in der Wohnung gefunden, hier kannst du wieder haben. Und hi, ja klar, vielen Dank dafür, ich habe noch ganz zufällig dieses aufblasbare Krokodil dabei, das kannst du mir jetzt gerne abkaufen. Pat, was ist denn das?
Ja. Was man dann beim allerletzten Rätsel des Spiels noch braucht.
Ja, genau, ja. Wie die kurzzeitig später erhaltenen 200 Hotdog-Würstchen, die man das ganze Spiel über in seinem Inventar mit rumschleift, bei Temperaturen in Los Angeles. Ich weiß nicht, ob die so genießbar waren danach noch, aber
ungekühlt. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Zunächst mal muss ich ja sagen, dieser Beginn in der eigenen Wohnung dann, also nach dieser Spielshow, das hat mich so ein bisschen an Zack McCracken erinnert, so mit diesem Beginn in der eigenen Wohnung, in einer großen Stadt in den USA. Das macht schon mal ganz, ganz Lust auf für mich. Das war richtig cool, so anzufangen. Aber wie du schon sagst, es geht dann rasend schnell bergab. Schon die ganzen Sachen mit der Lisa, dem Krokodil, den Würstchen. Später wird es noch ganz, ganz schlimm mit dem Eisbecher.
Ja.
wo ein großer, ein signifikanter Teil des schlussendlichen Vermögens, das man einsetzen kann, um dann Cashnilak zu kaufen, kommt aus einem Eisbecher-Wettbewerb.
Ja, ich sag mal, man stolpert ja viel mehr irgendwie in diese ganzen Szenen hier ständiger. So, also, da gibt's ja auch noch diesen, ich würde sagen, diesen Model-Contest am Strand, wo man dann ganz zufällig reinstolpert, sich dann noch mit einer Sicherheitsnadel, die man vorher einem Punker abgenommen hat, der auch so ganz so, hey, Macker, hast du mal eine zu schmauchen? Und also, wie gesagt, die Texte, die sind ja zum Fremdschämen. Und ich habe teilweise hier gesessen und wollte gar nicht lesen, was da als nächstes kommt, weil ich so peinlich berührt war.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man jünger ist, ein Jugendlicher aus den 90er Jahren, dass das nicht ganz so schlimm rüberkam. Aber jetzt als Erwachsener, die Texte sind echt schlimm. Also da hat man wirklich mit Biegen und Brechen versucht, irgendwie cool zu wirken auf die mögliche Zielgruppe.
Ja, total. Also, wie gesagt, ich kann das Spiel nur aus zweierlei Perspektiven betrachten. Aus der heutigen, unfassbar katastrophalen Perspektive. Und ich weiß gar nicht, welche Bewertung. Ich glaube, ich würde dem Spiel überhaupt keine Bewertung geben. Ich würde es einfach in den Papierkorb ziehen und überhaupt nie mehr starten wollen. Das werde ich sowieso nicht tun. Aber wenn ich es mal aus der Perspektive von früher so ein bisschen versuche zu betrachten. Ja, ich bin kein großer Fan von Zigaretten gewesen, aber ich glaube, früher hätte es mir dann auch von den Texten, die ja vielleicht auch so ein bisschen mehr jugendlich, was das Spiel nicht besser macht, weil ich meine, Zigaretten und Jugend sollte auch nicht unbedingt zusammengebracht werden.
Ja.
Ja, genau. Ja, es ist schon so ein bisschen schwierig. Positiver Aspekt ist vielleicht das User-Interface, das ich tatsächlich ganz gut gelungen finde. Also die Bedienung des Spiels, die ist wirklich nicht schlecht.
Ja, genau. Also die Bedienung hat mir auch ganz gut gefallen. Ich habe jetzt die C64-Version wieder gespielt und da hat es natürlich die ganzen Probleme mit der Geschwindigkeit. Aber insgesamt, das Interface ist so designt, dass man einen Gegenstand anklickt, dann geht oder schleicht zahnmäßig zu diesem Gegenstand hin und das vermutlich seine Raucherlunge. Und dann kann man verschiedene Befehle auswählen, die dann auch zu dem jeweiligen Gegenstand passen. Das nimmt so ein bisschen das Experimentieren weg, aber insgesamt finde ich es eigentlich ein ganz gelungenes Interface.
Ja, finde ich auch. Also das ist das, was ich am wenigsten zu kritisieren habe. Also rein technisch gesehen hat man da schon recht hochwertige Arbeit geleistet. Ich meine, die Mängel, die wir jetzt hier ansprechen, die sind auch eher inhaltlicher Natur. Also wie gesagt, die Texte sind zum Fremdschämen und auch so dieser Handlungsstrang, also mehr Hanebüchen könnte es ja überhaupt nicht sein. Also ich sag mal, es sind auch so viele kleine Dinge, die zumindest schwer nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel im Supermarkt findet man Marzipankartoffeln. Da sind dann leider keine mehr da, außer einer Musterverpackung. Ich habe mich gefragt, wann es jemals eine Musterverpackung von Marzipankartoffeln gab. Also ist wie so wie diese Deo-Duft-Testsprays oder wie soll ich mir das vorstellen? Holt man sich mal so eine Marzipankartoffel raus, probiert die mal. Was ist denn das? Also ich meine, hat man sich hier Gedanken gemacht oder hat man einfach da an der Stelle falsche Ideen gehabt und die einfach nur komisch umschrieben, was es sein soll? Also warum, Pat, warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich frage mich sogar, wieso sollte jemand Marzipankartoffeln wollen?
In L.A.? Also ich meine, das ist ja so ein Weihnachtsding in Deutschland. Also okay, die Würstchen, die ich natürlich kurz darauf versucht habe, im Supermarkt gleich wieder zu verkaufen, was natürlich nicht ging, weil die keine Hotdog-Brötchen haben. Ja, die werden später dann in Currysoße ertränkt. Vermutlich ist es auch egal, ob die Würstchen bis dahin noch schmecken, aber ich sag mal.
Wobei das irgendwie cool war. Wir haben da Würstchen ohne Brötchen, was machen wir denn jetzt? Ach, wir verkaufen sie als deutsche Bratwürste in Currysoße. Das fand ich irgendwie nett.
Ja, ich sag mal, manche Ideen sind ja auch ganz nett und so würde man es vermutlich in anderen Point-and-Click-Adventures auch machen. Also da ist man ja nie so ganz nah an der Realität teilweise dran mit Dingen, die man tut, aber man hinterfragt natürlich, gerade jetzt aus einer Erwachsenenperspektive, ganz häufig mal, was und warum. Zumal man sich manche Rätsel ja auch irgendwie erschließen muss.
Ja, da ist das Spiel schon sehr, sehr vage mit seinen eigenen Hints, die es gibt. Also, ja, man muss da echt ein bisschen durchprobieren alles. Und das ist dann wiederum auch ein Problem, das das Interface dann hat, weil man beginnt mit der Zeit einfach verschiedene Hotspots einfach alles auszuprobieren, was gerade geht.
Ja, es ist ein typisches Spiel, bei dem man irgendwann, weil ich meine, so ganz extrem viele Gegenstände findet man ja auch nicht, dass man einfach alles mit allem probiert, weil es teilweise auch also sehr absurde Dinge gibt, die man miteinander kombinieren muss. Also ich sag mal, bei diesem Contest reißt ganz zufällig die eigene Unterhose oder die Badebuchse ein und da hat man ja ganz zufällig diese Sicherheitsnadel von dem Punker, mit dem man seine Badebuchse dann wieder zusammenflickt und all so Sachen. Also ich sag mal, ja, es ist schon so ein bisschen zähneknirschend. Aber ich sag mal, wenn man sich an damalige Point-and-Click-Adventures so ein bisschen auskennt und umschaut, dann gab es auch damals unlogische und schwachsinnige Rätsel in so manchen zweitklassigen oder drittklassigen Adventures.
Unlogische Rätsel, die gab es ja immer. Da,
richtig,
ich mein, ja. Selbst großartige Spiele, die haben immer wieder mal ein, zwei unlogische Rätsel. Und ich meine, ein, zwei unlogische Rätsel verzeih ich einem Spiel. Für mich darf jedes Adventure darf sein großes Rätsel-Fehlverhalten haben. Aber hier summiert sich's eben schon. Also es hat ganz viele kleine Sachen, die hier einfach immer keinen Sinn machen. Vor allem, weil es hier ein Echtweltszenario ist, auch wenn die Namen geändert werden. Es ist ein, ich sage jetzt mal, realistisches Szenario. Und da passt dann halt nicht, was passiert. Es passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, was du sagst mit realistisches Szenario. Also ich weiß nicht, unser Protagonist stolpert eher wie Mr. Bean auch in irgendwelche absurden Szenen rein. Also ich sag mal, auch dieser Filmdreh, ja, also da sind ja so diese zwei Sicherheitstypen, an denen man ja erstmal nicht vorbeikommt. Und dann sagt der Protagonist ja auch, ach nö, bevor ich in diese Gasse gehe, erstmal will ich eine rauchen. Also wie gesagt, dieses Rauchen-Thema ist ja auch die ganze Zeit allseits präsent. Und viele Probleme lassen sich ja auch durch eine Zigarette lösen. Also auch jetzt bei diesem Regisseur, den man dann erstmal beschwichtigt hier, ach komm, wir rauchen erstmal eine. Und eigentlich bin ich ja leider nur hier reingestolpert, weil ich mich verfahren habe, als ich nach einem Kiosk gesucht habe, um Fluppen zu kaufen. Und ach ja, das kenne ich. Ja, das ist gar kein Problem. Ach komm, ja, schwamm drüber und schon war das Problem damit beseitigt. Also ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht in der Realität.
Ja, aber du sprichst genau das größte Problem, das Spiel für mich hat, was es den Spaß nehmen lässt, ist die Tatsache, wie du sagst, dass das Rauchen und Zigaretten eine wirklich gute Lösung in diesem Spiel sind. Eine zu rauchen ist eine gute Lösung, jemandem Zigaretten anzubieten ist eine gute Lösung. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen auch Blick eines Erwachsenen aus heute, aber ich meine, 1990, das war, weiß nicht, 15 Jahre, nachdem man verboten hat, im Fernsehen Tabakwerbung zu zeigen, weil man bereits wusste, dass Rauchen nicht dieser schöne Zeitvertreib ist, den man vorher dachte. Man wusste da bereits, dass das Rauchen eine tödliche Sucht sein kann. Und das finde ich so hart, das zu spielen. Das war mir nicht mehr bewusst, dass das Spiel derart stark mit Rauchen ist eine coole Sache umgeht.
Ja, ich sag mal, Anfang der 90er, und das habe ich kürzlich mal getwittert, sind auch noch Filme erschienen wie Harley Davidson and the Marlboro Man. Ich habe das Cover hier noch rumliegen auf Videokassette. Vielen Dank nochmal an den lieben Tim, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Das ist übrigens ein sehr, sehr cooler Film, aber so könnte man natürlich heutzutage auch keinen Film mehr nennen. Also ich sag mal so, dieses Rauchthema war auch in den 90ern noch irgendwie sehr präsent. Also auch in Kinowerbung zumindest in Deutschland war Rauchwerbung immer noch erlaubt. Und da erinnere ich mich auch sehr gut dran, dass früher eigentlich, also der Marlboro-Mann mit seinen Pferden und was auch immer das mit dem Rauchen zu tun hatte, als Cowboy irgendwo damit zu tun hatte. Aber das waren auch Themen, die noch sehr präsent waren. Deswegen muss man sich zwangsweise, um dieses Spiel irgendwie auch nur ein bisschen gut zu finden, in diese damalige Zeit zurückversetzen. Denn ich glaube, heutzutage könnte man so ein Spiel überhaupt gar nicht mehr rausbringen, ohne einen riesigen Shitstorm zu ernten.
Ja, das auf jeden Fall. Nein, die Zeit von damals war schon anders. Ja, Rauchen war damals noch die Freiheit und der Genuss. Und wie du sagst, im Kino war das immer noch gang und gäbe. Und ich würde jetzt sogar behaupten, in 1990, das war so die Zeit, in der einige meiner Klassenkameraden mit Rauchen angefangen haben.
Ja, kann ich auch. Ja. Gut, ich war damals gerade 8 Jahre alt. Ich meine, du bist ja ein kleines bisschen älter als ich. Aber ich sag mal so Mitte der 90er, ja, ging das eben auch los. Also Schulkameraden rauchten heimlich. Und für mich war das aber schon immer so ein Thema, ja, mit dem ich gar nicht so viel zu tun haben wollte. Also auch meine Eltern rauchten und ich war mir relativ früh darüber auch im Klaren, dass das irgendwie nichts ist, mit dem ich was zu tun haben möchte. Deswegen hätte ich vermutlich auch früher schon nichts mit diesem Spiel anfangen können.
Ja, da ging es mir ganz ähnlich. Meine Eltern rauchten auch. Und für mich war Rauchen damals bereits etwas sehr Ekliges. Aber ich meine, es war ein Adventure. Und für den C64, den ich zu dieser Zeit praktisch nicht mehr verwendet habe. Und ich hatte damals schon Lust auf ein Adventure auf dem C64.
Aber, ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich sag mal, das Genre müsste ja eigentlich umbenannt werden in Pet-and-Click-Adventure, weil du hast ja quasi alles gespielt und spielst es ja auch heute noch sehr gerne. Ja. Und ich sag mal so, also als Adventure, ja, also du hast aber auch gesagt, du hast es vermutlich damals nie durchgespielt. Also,
genau.
Ja, und hast es jetzt, genau wie ich auch, muss ich auch zugeben, teilweise mit Lösungsansatz oder Lösungshilfe eben, weil manche Rätsel waren für mich jetzt auch nicht so einfach zu erschließen und ich wollte auch nicht zu viel Zeit in das Game investieren. muss ich leider ganz ehrlich sagen. Und in der Regel finde ich es immer sehr ärgerlich, wenn Spiele irgendwie abstürzen oder so. Und es ist mir auch passiert, dass meine DOS-Version irgendwann zwischendurch aus so der Hochphase, während ich mich aufgeregt habe, abgestürzt ist und ich mich nicht geärgert habe, sondern quasi gejubelt, so, ja, es ist abgestürzt. Und ja, hier saß und mich gefreut habe. Ja, ich habe es dann letztendlich auf der Atari ST-Variante doch noch beendet mit Lösungshilfe. Und ja, ich sag mal, die Grafik ist auch in der DOS-Version aus damaliger Sicht schon sehr überholt gewesen. Aber ich muss sagen, sowohl die C64 als auch die Atari-Version und die DOS-Version, die würde man heutzutage so aus dieser Indie-Game-Perspektive, würde ich die durchaus hübsch finden. Also da habe ich gar nicht so viel zu bemängeln dran.
Ja, also gerade die C64-Version, die finde ich zum Teil schon ganz, ganz nett gepixelt. Die Sprites sind sogar so ein bisschen höher aufgelöst als die Hintergrundbilder, die nur Low-Res sind. Was dann auch macht, dass die Sprites natürlich ein bisschen mehr herausstechen aus dem Hintergrund, was dann wiederum das Ganze nicht sehr homogen aussehen lässt. Aber ich meine, ja, ich finde, gepixelt ist das ganz schön. Das Problem ist, es ist nicht so gut programmiert und nicht so gut verteilt auf den Disketten. Also man hat da beim C64 dann oft, dass man muss die Kassetten wenden oder die andere der Diskette einlegen. Das ist schon sehr mühsam. Und weil das dann auch so ein bisschen zäh ist, habe ich dann gegen Ende hin, als die Rätsel dann noch ein bisschen schlechter wurden, habe ich dann mich entschieden, ganz entgegen, wie ich das üblicherweise mache, dann doch mit einer Komplettlösung zumindest ein bisschen zu spicken. Ich habe sie nicht komplett mit der Komplettlösung gespielt, aber ich habe dann doch gegen Ende einige Male nein gelinst, einfach damit ich nicht mehr alles abklappern muss.
Ja, das ist auch ein bisschen ärgerlich dann. Ja, gerade wenn man so oft die Discs dann tauschen muss.
Ja, das nervt dann ganz schön.
Ja, ein paar Dinge sind mir aber auch bei der C64-Version aufgefallen. Die habe ich mir auch mal angeschaut in einem Video. Und warum hat man denn, ich meine, Animationen sind da ja doch eher rar gesät. Warum hat man sich denn zum Beispiel entschieden, gerade am Anfang auch kurz nach dieser Walzenszene, Personen so darzustellen wie Zombies? Also ich sag mal, die laufen alle irgendwie so mit Armen nach vorne durch die Gegend. Das ist okay in der DOS-Version, wenn die sich bewegen, aber in der C64-Version sehen die wirklich aus wie Zombies, die einfach nur da rumstehen.
Ja, die Animationen sind nicht wirklich so gelungen, das stimmt schon. Auf dem Stammbild sieht das ganz, ganz okay aus, aber wenn sich das bewegt, das zuckelt und sieht sehr unnatürlich aus.
Ja, das stimmt. Naja. Pat, hast du noch irgendwas zu erwähnen zu dem Spiel oder wollen wir es endlich hinter uns bringen und aushusten und schnell einen Entzug machen?
Endlich aus der Lunge kriegen. Ja, na, ich möchte nur sagen, Boris Schneider hat, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, dass dieses Spiel eines der größten Fehler seines Lebens sei. Und er hat dann ganz schnell gesagt, es lohnt sich echt nicht, nach dem Spiel das Internet zu durchsuchen und da die Zeit zu verschwenden. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit bekommen hätte, für Rainbow Arts ein großes Spiel zu machen, ein Point-and-Click-Adventure, ich hätte da auch Ja gesagt. Ich weiß nicht. Also so übel nehme ich es ihm nicht.
Nee, auch wie gesagt, also man muss ja auch so das Ganze in die Zeit damals zurückdenken. Also na klar, er hat Geld damit verdient und ich sag mal, war mit Sicherheit nicht daneben Verdienst. Also man müsste ihn dazu mal befragen, was man letztendlich vielleicht damit verdienen konnte damals. Da habe ich keine Ahnung. Aber ich schätze mal, dass er dazu auch keine Lust hat mehr zu sagen, viel zu sagen. Und ich ganz ehrlich gesagt, Pat auch nicht.
Nein, ich bin froh, haben wir es hinter uns. Ich entschuldige mich nochmal für diesen Vorschlag. Aber jetzt können wir es abhaken, glaube ich.
Das Raucher-Game.
Genau. Das Raucher-Game ist Geschichte.
Ich habe zwischendurch total vergessen, wie das Spiel überhaupt heißt, weil wir es wirklich nur noch in unseren Chat-Nachrichten als das Raucher-Game bezeichnet haben und ich danach noch mal hochscrollen musste. Moment, wie heißt das Spiel denn jetzt, bevor wir es dann wirklich mal gespielt haben? Ja, den Titel, den hätte ich mir niemals einprägen können. Aber okay, beim nächsten Mal besprechen wir in unserer Reihe hier der Shareware und Werbespiele etwas sehr Hübsches und auch was Niedliches, das du mit Sicherheit auch mit deinem Sohn wieder zusammenspielen kannst, mal abgesehen von diesem Raucher-Game hier. Und zwar habe ich mir ausgesucht ein recht kleines Game, das man heutzutage auch ohne weiteres der Indie-Szene zuschreiben könnte. Ich möchte mit dir nämlich gerne über Fuzzy's World of Miniature Space Golf sprechen beim nächsten.
Oh, cool.
Eines der für mich schönsten Spiele damals, ja, so in den 90er Jahren, die eben so aus dieser Shareware-Bubble, nenne ich es mal, entstanden sind und mit dem ich auch heutzutage noch sehr viel Spaß habe und auch die Musik und die Grafik wunderhübsch finde.
Ah, das klingt nach einer guten Idee von dir, Kai.
Ja, besser als das Raucher-Game.
Besser als das Raucher-Game.
Genau. Also, ja, ich sag mal, Augen auf beim Fluppenkauf und vielen Dank, Pat, fürs Dabeisein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, Kai, und tschüss.